So, habt ihr schon ein bisschen eine Ahnung, was das Thema vom Jugendgottesdienst sein könnte? Zum Beispiel? Ja, fast ein bisschen. Noch jemand andere Ideen? Sehr wichtig. Nicht ganz. Ich verrate es euch. Oder noch Ideen? Ja, fast. Ja? Ja, das trifft schon fast auf den Punkt. Hat auch damit zu tun, klaro. Also das Thema vom heutigen Jugendgottesdienst ist das Thema Prioritäten. Benjamin und ich werden die zwei Teile von der Predigt übernehmen und wir haben unserer Predigt eine Überschrift gegeben, und zwar: Wer bei Gott spart, spart an der falschen Stelle. Wir werden das Ganze auslegen anhand von Haggai. Ich werde Kapitel 1 betrachten, Benjamin wird auf Kapitel 2 eingehen. Haggai, ich weiß nicht, ob das einigen Leuten von euch jetzt so viel sagt. Einen kleinen Überblick über Haggai. Zeitlich gesehen spielt es zwischen dem 4. und dem 5. Kapitel von Buch Esra. Und ihr könnt das Ganze so einordnen, ca. 500 vor Christus. Gott hat zum ersten Mal 520 vor Christus zu Haggai geredet. Und es ist das zweitkleinste Buch in der Bibel nach Obadja. Hat, wie gesagt, nur 2 Kapitel. Das Interessante an Haggai ist, es ist ein Buch, wo Gott sehr, sehr direkt redet. Aber nicht nur zu Israel damals und zu Haggai, sondern das, was damals Gott gesagt hat, kann man ganz genau auch auf uns beziehen. Und es spricht so ein fundamentales Thema an, was das Christsein eigentlich ausmacht, was für das Christsein wichtig ist, dass ich behaupte, dass keiner hier in dem Raum sitzt, der sagen könnte, das betrifft mich nicht. Zu dem Hintergrund von Haggai: Israel war in der Zeit 70 Jahre in der Gefangenschaft von Babylon, und damals hatte Jesaja eine Prophezeiung von Gott bekommen. Die steht in Jesaja 44, Vers 28. Wer eine Bibel hat, kann auch gerne mitlesen. Ich bin der Herr, der zu Kyros, mein Hirte, sagt: Alles, was ich will, wird er ausführen. Ich bin der Herr, der zu Jerusalem spricht: Werde wieder aufgebaut, und zum Tempel werde wieder neu gegründet. Der König Kyros war damals der König, der die Israeliten gefangen hielt von Babylon. Das heißt, es war die erste Prophezeiung. Es wird auch berichtet, dass Daniel damals hinging zu diesem König Kyros, hat ihm diese Botschaft übermittelt. Und aufgrund von dieser Botschaft war der König so bewegt geworden, dass er in Auftrag gegeben hat, die Israeliten wieder ziehen zu lassen. Sie durften wieder nach Hause. Und gleichzeitig hat sich noch eine zweite Prophezeiung erfüllt, und zwar die von Jeremia. Das lesen wir in Jeremia 29, Vers 10 bis 14. Hier heißt: Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. 50.000 Juden dürfen nach Hause. Und sie haben genau das gemacht, was Gott dem König Kyros gesagt hat. Die haben wieder angefangen, den Tempel wieder aufzubauen und Jerusalem. Das heißt, ich habe jetzt noch kein einziges Mal angefangen, von Haggai zu reden, aber es haben sich schon zwei Prophezeiungen erfüllt auf das Jahr genau. Und ich will mit euch jetzt die folgende Stelle betrachten: Haggai 1, Vers 1 bis 11. Und hier steht: Am ersten Tag des 6. Monats des 2. Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Serubabel durch den Propheten Haggai eine Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige: Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn wieder aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft: Ist jetzt etwa die Zeit für euch gekommen, in eure holzvertäfelnden Häuser zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige: Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige, seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Das heißt, folgende Situation: Israel war gefangen, kommen wieder nach Hause, fangen an, den Tempel aufzubauen. Was passiert? Das steht jetzt nicht in dem Predigttext, aber es passiert folgendermaßen: Die fangen an, den Tempel aufzubauen und gleichzeitig kommen die ganzen Feinde von Israel und versuchen, den Bau mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. Die haben Unmengen an Geld ausgegeben, um die Aufseher zu bestechen. Und das Ganze hat sich so aufgepusht, dass die sogar einen Brief an den König geschrieben haben, dass das Ganze, was die Israeliten da machen, den ganzen Quatsch da, dass es alles nur Nachteile bringt für den König. Die bezahlen keine Steuern mehr, die machen gar nichts mehr, das ganze Volk bekommt weniger Geld, einfach nur, weil die den Tempel aufbauen. So. Und das Ganze hat sich so weit aufgepusht, dass irgendwann der König sagt, okay, hier machen wir einen Cut, das lasse ich nicht zu, ich verbiete, dass ihr den Tempel weiter aufbaut. So, genau die Situation ist jetzt die, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und jetzt könnte man sagen, okay, Israel ist das Volk Gottes. Also würde man sagen, die interessiert es nicht, was die König sagt. Also werden die wohl weiterbauen an dem Tempel. Das Interessante ist, aber genau die machen das Gegenteil. Die haben so viel Druck von allen Seiten bekommen, dass sie einfach sagen, okay, gut, der König sagt, wir dürfen nicht weiterbauen, also wird für uns auch wohl nicht die Zeit dazu sein, dass wir den Tempel weiter aufbauen. Also was haben sie gemacht? Sie haben aufgehört weiterzubauen, sie haben das gestoppt. Und jetzt könnte man so sagen, wenn man das von außen betrachtet, okay, der eigentliche Grund, warum sie aufgehört haben, den Tempel weiterzubauen, ist das, dass sie so viel Druck von außen bekommen. Aber wenn man das Ganze nochmal ein bisschen tiefer betrachtet und sich mal wirklich die Frage stellt, warum haben die aufgehört, den Tempel weiterzubauen, ist, glaube ich, nicht der Grund, weil sie von allen Seiten Druck bekommen. Gott hat ihnen damals gesagt, baut den Tempel auf. In der Zwischenzeit hat Gott nichts mehr gesagt. Das heißt, theoretisch, wenn man das von außen betrachtet, Gott gibt den Auftrag, baut den Tempel, es kommt nichts mehr dazwischen, also würde theoretisch die Anweisung für heute immer noch gelten. Aber was machen die Israeliten jetzt? Was war der Grund, warum sie aufgehört haben? Wenn man es genau betrachtet, erkennt man, die haben angefangen, plötzlich Dinge in die Situation hinein zu interpretieren. Ach gut, dann wird wohl die Zeit noch nicht da sein, dass wir den Tempel weiter aufbauen. Sie haben das, was Gott gesagt hat, haben sie angefangen in Frage zu stellen. Hat Gott wirklich gesagt, dass wir den Tempel aufbauen sollen? Vergleich ganz am Anfang, Eva war genau das Gleiche. Auf das komme ich auch nochmal zurück. Und sie haben nicht mehr auf das vertraut, was Gott gesagt hat. Und das Interessante ist, das Ganze passiert ohne ein Eingreifen von Gott. Das Ganze passiert völlig unabhängig von Gott, ohne dass Gott in irgendeiner Weise eingreift, haben die genau das gemacht. Sie haben Sachen reininterpretiert, das in Frage gestellt und sie haben Gott nicht mehr vertraut. Warum das alles? Jetzt kommt der Kern der ganzen Sache. Nur weil sich die äußeren Umstände scheinbar plötzlich zum Schlechten für die Israel verändert haben. Und das bringt mich auch zum ersten Punkt, den ich mit euch betrachten will. Lass dich durch äußere Umstände nicht dazu verleiten, Gott die erste Priorität zu verwehren. Was hat Gott gemacht bei den Israeliten? Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelnden Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Haggai 1, Vers 4. So ein holzvertäfeltes Haus war damals ein unglaubliches, luxuriöses Gut. Es war richtig teuer. Und die Israeliten haben ihre Prioritäten nicht mehr auf das gesetzt, was Gott gesagt hat, sondern sie haben ihre Prioritäten an die äußeren Umstände angepasst. Die haben ihr ganzes Geld für ihr eigenes ausgegeben und haben letztendlich nichts mehr gehabt für Gott. So, jetzt könnte man sagen, okay, schlechtes Volk, haben Mist gebaut. Wie kann man das Ganze auf uns übertragen? Und ich möchte dich mal bitten, ersetzt mal nur ein einziges Wort, was ich euch gerade gesagt habe. Ersetzt mal das Wort Geld mit dem Wort Zeit. Wie oft seid ihr in der Situation, dass ihr so viel Stress habt, ihr habt so viel im Tag zu tun, muss das noch erledigen, ich muss das noch machen, da noch was einkaufen, da noch was putzen, ich will mich mit dem noch treffen, das muss noch erledigt werden und was passiert am Ende vom Tag? Du hast nicht mal wahrscheinlich eine Minute an Gott gedacht. Ich kenne es bei mir vom Lernen, gerade wenn es auf die Klausuren zugeht, du hast deinen Kopf voll mit Lernen, du hast fast keine Zeit, um irgendwas anderes zu tun, du hockst 8 bis 10 Stunden am Tag da und lernst einfach nur dein Zeug. Und wie leicht verliert man Gott genau dann aus den Augen? Und ich habe gerade auch gelernt, also ich will auf keinen Fall hier vorne stehen und sagen, oh, ich bin perfekt und ich bin der Vorzeigechrist, nur weil ich jetzt die Predigt mache. Aber ich habe gelernt, auch wenn ich so viel Stress habe, ich muss so viel lernen und ich weiß selber nicht, ob ich mit dem Stoff überhaupt durchkomme und oder auch wenn ihr so viel zu tun habt, dass ihr nicht mal wisst, ob ihr das alles schafft, was ihr euch vorgenommen habt, genau dann einen Cut zu machen und dann sagen, stopp. Ich habe damals mein Leben komplett Gott übergeben und ich sage jetzt, ich lasse mich durch diesen äußeren Umstände, die ganze Stress, wo von außen auf mich einwirkt, das Ganze, was ich noch zu tun habe, das will ich nicht so weit kommen lassen, dass es mich dazu bringt, dass ich Gott die erste Stelle verwehre. Und ich nehme mir trotz dem ganzen Stress trotzdem 1 Stunde, 2 Zeit und verbringe sie ganz bewusst mit Gott. Mit dem Bewusstsein, dass ich vielleicht nicht alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Dass ich vielleicht nicht alles schaffe, was ich lernen will, nehme ich mir trotzdem bewusst Zeit für Gott. Das ist doch genau das, was so viele von uns betrifft im Alltag, oder? Das kennt doch jeder von euch, würde mir jeder zustimmen. Ja, einige lachen, also denke ich mal schon. Was schreibt Gott dazu? Matthäus 6,33 steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Das heißt, ganz banales Beispiel jetzt, ich lerne auf die Klausuren und weiß selber nicht, ob ich überhaupt durchkomme und erst recht, wenn ich sonntags nichts lerne, dann denke ich mir bestimmt, ja gut, dann komme ich erst recht nicht durch mit dem Stoff, was ich gelernt habe. Aber dann ganz bewusst zu sagen, nee, ich nehme trotzdem Zeit für Gott. Mit dem Bewusstsein, dass ich vielleicht nicht alles schaffe, was ich lernen will, aber dann vertraue ich halt darauf, dass vielleicht das in den Klausuren drankommt, was ich geschafft habe zu lernen. Wisst ihr, was ich meine? Oder auf ein anderes Beispiel beziehen. Mit den äußeren Umständen. Wie oft kamen schon Leute auf euch zu, das ist leider auch unter Christen, und es wird die ganze Welt betrachtet. So, ach, die Welt hat sich verändert, ach, das, was in der Bibel steht, kann man nicht mehr so ernst nehmen, das stimmt doch alles gar nicht mehr, das, was Gott damals gesagt hat, wie sollen wir wissen, dass die Zeit heute so aussieht? Das kann man doch anpassen, das muss man doch anders reininterpretieren. Und wie schnell ist es leider auch unter Christen so, dass dann plötzlich angefangen wird, die Prioritäten von dem Christen oder auch von denen aus der Welt nicht mehr an dem zu orientieren, was in der Bibel steht, was Gott sagt, sondern dass angefangen wird, sich auf das zu konzentrieren, auf das zu fokussieren, was plötzlich außerhalb von euch passiert, was die Welt sagt. Laut deren Überzeugung sollte sich die Welt oder sollte sich das, was Gott sagt, was in der Bibel steht, an dem orientieren, was in der Welt passiert und nicht andersrum. Es ist leider auch unter Christen so. Und es ist nicht genau das, die gleiche Situation, was hier passiert, was ich gerade eben vorgelesen habe bei Haggai. Du hast vielleicht am Anfang noch dieses Bewusstsein, okay, ich habe mich für Gott entschieden, Gott ist mein Mittelpunkt im Leben, bla bla bla, ich sing's immer wieder im Gottesdienst, wie wir gerade eben auch gesungen haben, mein ganzes Leben. Ist dir eigentlich bewusst, was du da eigentlich gesungen hast? Die Welt verändert sich, aber das, was Gott gesagt hat, das bleibt für immer Bestand. Das bleibt für immer Priorität. Es verändert sich nicht. Was steht in Jesaja 40, Vers 8? Das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Und wenn in der Bibel steht für immer, dann meint Gott auch für immer. Und nicht nur für damals, nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft. Auch wenn sich die äußeren Umstände verändern, auch wenn die Welt plötzlich andere Ansichten hat, das Wort von Gott bleibt immer Bestand. Es sollte immer erste Priorität haben. Und lasst euch nicht dazu verleiten, dass ihr eure Prioritäten an dem orientiert, was außerhalb von euch passiert, sondern versucht oder trachtet danach, dass ihr eure Prioritäten nach dem orientiert, was Gott in der Bibel sagt. Weil das hat für immer Bestand. Es wird auch schon öfters mal so ein kleiner Satz vorgelesen, den ich immer ganz gut finde. Und zwar heißt er: Gott will keine Rolle in deinem Leben spielen. Er will der Regisseur sein. Das heißt, er will der völlige Mittelpunkt in deinem Leben sein. So, jetzt wieder der ganze Umschwung wieder zurück auf Israel. Was sind denn die Folgen? Was passiert denn bei Israel? Was tut Gott? Hagai 1, Vers 5 bis 9. So spricht der Herr, der Allmächtige: Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. Seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf, so werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Ganze kann man ganz leicht zusammenfassen in zwei kurzen Sätzen. Israel hat Gott die erste Priorität verwehrt. Was macht Gott? Er entzieht den Segen. Ganz leicht zusammengefasst. Das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt, den ich mit euch betrachten will, und zwar mein zweiter und letzter Punkt. Gott muss uns seinen Segen verwehren, wenn wir die Prioritäten falsch setzen. Hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen hart an, wenn ihr das hört. Und ich möchte euch mal eine Frage stellen. Ruft einfach rein. Was ist denn das erste Ereignis, das euch einfällt, wo Gott nicht die erste Priorität hatte und er daraufhin seinen Segen wegnahm? Das erste Ereignis in der Bibel. Was fällt euch da ein? Ich behaupte, dass es jeder das kennt. Ja, genau, der Sündenfall, ganz am Anfang. 1. Mose Kapitel 3, der Sündenfall Adam und Eva. Was ist da passiert? Gott gibt eine Anweisung an Adam und Eva: Ihr dürft von jedem Baum essen, außer von dem. Okay, klare Anweisung von Gott. Alles hat, oder das, was Gott gesagt hat, hat Priorität. Wir dürfen von jedem Baum essen, außer von dem. So, jetzt könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, dass Adam und Eva so ein bisschen in so einer Blase sind. Ja? Sind beschützt von Gott. Sie bekommen keine Anfechtung oder sonst irgendwas, sondern einfach nur die Anweisung: Ihr dürft von jedem Baum essen, außer von dem. Ist einfach, die Prioritäten zu halten, oder? So, jetzt kommen sie ein bisschen aus der Blase raus, sie sind an dem Baum und jetzt kommt auf einmal was anderes. Jetzt kommt auf einmal die Schlange. Und was macht die? Die redet zu Eva. Und was macht die? Die macht genau das, was ich gerade eben vorgelesen habe. Sie stellt erstmal das, was Gott gesagt hat, in Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat Gott wirklich gesagt, ess von dem Baum? Guck doch mal die Früchte an, wie gut die aussehen. Und dann auf einmal kommt es bei Eva: Oh, die sehen ja wirklich ganz so schlecht aus. Oh. Das heißt, auf einmal verändern sich die äußeren Umstände. Es kommt Anfechtung dazu. Es wird das in Frage gestellt, was Gott gesagt hat. Und plötzlich kann man merken, wie sich die Prioritäten, die am Anfang so sehr auf Gott gesetzt sind, sich allmählich immer mehr zu dem überwenden, was die äußeren Umstände bringen. Allmählich verändern sich die Prioritäten von Eva immer mehr zu dem, was die Schlange sagt. Ob es jetzt die Schlange ist, oder ob es der Stress im Alltag ist, oder ob es die ganze Welt ist, die irgendwie plötzlich die Meinung ändert, ist egal, es spielt alles aufs Gleiche raus. Und letztendlich haben sich die Prioritäten nicht mehr an dem orientiert, was Gott gesagt hat, sondern sie haben sich an dem orientiert, was die Schlange gesagt hat. Und wir alle wissen, was dann passiert ist. Die hat vom Apfel gegessen. Und was sind die Folgen davon? Dass sie Gott nicht die erste Priorität gegeben hat. Die Erde wird verflucht, Menschheit wird verflucht, die Tiere werden verflucht, die Natur wird verflucht, alles, was irgendwie auf der Welt kreucht und fleucht und lädt, wird verflucht. So blöd, he? Wenn man Gott nicht die erste Stelle im Rest seinem Leben setzt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ihr verflucht werdet, wenn ihr Gott nicht an die erste Stelle setzt, aber ich will euch einfach damit aufzeigen, dass Gott damit einfach nicht spielen will. Es ist ihm so wichtig. Es ist für ihn wichtig, ob ihr Gott an die erste Stelle setzt oder nicht. Es ist nichts, was ihm irgendwie mal so nebenher, irgendwie so nebendran läuft, sondern es zeigt einfach, wie wichtig es ist, Gott einfach. Und ich habe auch mal einen coolen Satz gehört in der Predigt, den ich mir angehört habe, in einem Vortrag von der Jugendmissionskonferenz von Stuttgart. Der ist ein bisschen hart, aber der bringt eigentlich so alles so ein bisschen auf den Punkt, was ich bis jetzt gesagt habe. Wenn du Gott ins Gesicht schlägst, dann darfst du nicht von ihm erwarten, dass er dir den Bauch krault. Nochmal, wenn du Gott ins Gesicht schlägst, dann darfst du nicht von ihm erwarten, dass er dir den Bauch krault. Ist ein interessanter Satz. Wie sieht das Ganze bei Haggai aus? Wir lesen Haggai 1, Vers 5. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Das heißt, dieser Fluch, der damals ausging von Adam und Eva, den betrifft uns ganz genau heute noch. Es ist nicht irgendwie ein Fluch, der damals irgendwie halt ausgesät wurde, aber heute nicht mehr gilt, sondern das betrifft uns genauso. Nicht nur die Christen, sondern auch die, wo nicht gläubig sind. Und fragt euch mal, habt ihr schon irgendwann mal in eurem Leben irgendeine Person getroffen, die kein glückliches Leben haben will, die kein erfülltes Leben haben will? Also ich behaupte mal nicht, dass irgendjemand von euch jemand kennt, der sowas haben will. Und interessant ist, wie versucht die Menschheit so ein bisschen genau sich das zu erfüllen, nach was sie Sehnsucht hat. Irgendwie dieses Sattwerden, dieses Anerkennung bekommen, diese Liebe zu finden, die man eigentlich braucht in seinem Leben. Durch Geld, Zuneigung von Menschen, aber genauso gut durch Freunde, Ehe, durch eine Liebesbeziehung und im schlimmsten Fall auch durch Partys, Drogen und was weiß ich. Aber das sind alles nur Dinge, wo dir vielleicht im ersten Moment genau dieses geben kann, nach was du dich sehnst. Aber dieser tiefe Friede, dieses tiefe Sattwerden, das kann nur Gott allein geben. Und sie lehnen Gott ab. Das Einzige, was sie haben können von Gott, ist genau das, was sie brauchen, aber sie lehnen es ab. Weil einfach die Prioritäten von ihrem Leben nicht auf Gott gesetzt sind, sondern auf das, was halt in der Welt so rumgeht. Und ich will euch einen Liedtext vorlesen von der berühmten deutschen Band, von den Toten Hosen. Also ich höre die Musik nicht, aber ich werde das Lied jetzt auch nicht vorspielen, sondern bin ich vielleicht nicht mehr so willkommen in der Gemeinde, aber ich lese euch, es geht nur um den Text, was hier gesagt wird. Was für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage. Für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesenvilla tun? Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut. Jeden Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut, zu wissen, wie viel ich wert bin. Und ich bin gerade noch im Kurs. Ich bin gerade hoch im Kurs. Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt. Und wenn ich wirklich etwas wollte, habe ich es auch gekriegt. Warum werde ich nicht satt? Ich bin dankbar für mein Leben, habe vieles mitgenommen. Aus allen Abenteuern immer heil herausgekommen. Jede Menge Partys und Drogen sowieso. Und auch mit den Frauen war meistens etwas los. Ich habe wirklich tolle Freunde, man kümmert sich sehr nett. Und auf dem Friedhof ist der beste Platz für mich reserviert. Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Diese Band hat überhaupt gar nichts mit dem Glauben zu tun. Es ist eine komplett weltliche Band. Und das, was ich sage, das sage ich nicht einfach nur so, sondern es spiegelt sich so oft in dem, was andere Leute sagen. Der Sänger hat alles, was er will. Er hat Geld ohne Ende. Er hat alles, was er sich irgendwie erwünscht hat. Und trotzdem wird er nicht satt. Ist nicht genau das, was ich vorhin auch gesagt habe, unter dem Fluch, den auch die Menschheit steht, nur weil die Prioritäten einfach nicht auf Gott gesetzt sind, sondern an dem, was die Welt sagt. Und ich möchte dich an dieser Stelle auch wieder ermutigen. Wenn du vielleicht gemerkt hast, dass du Gott immer wieder so in den Hintergrund gestellt hast, ach ja, Gott, ich mach das mal, aber wenn es schief läuft, dann greif halt ein irgendwie. Genau der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, wie soll Gott da seinen Segen ausbringen, wenn man ihn nicht an die erste Stelle setzt? Wie soll Gott bei den Menschen, die zwar wissen, dass sie nicht satt sind, aber wie soll er seinen Segen bei diesen Menschen ausschütten, wenn sie ihn nicht an die erste Stelle setzen? Wie soll er das machen? Es geht nicht. Er will es machen. Er will jedem von dem, der hier drin sitzt, seinen Segen schenken. Aber wie soll er es machen, wenn er nicht an die erste Stelle gesetzt wird? Dann braucht man sich nicht wundern, dass Gott dir nicht den Bauch krault auf einmal. Komm wieder zurück und mach genau das, was wir vorhin gesungen haben. Mein ganzes Leben gehört dir, Gott. In jedem Bereich, dass Gott in jedem Bereich in deinem Leben die erste Priorität hat. Und wenn ich in jedem Bereich sage, dann meine ich auch wirklich in jedem Bereich in deinem Leben. Nicht nur in ein paar, sondern wirklich in jedem. Und ich schließe mit Matthäus 6,33 nochmal zur Wiederholung. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Amen.